Ja, heute das Buch Esther unter dem Thema Zubereitung für den König. Wir erinnern uns ja noch einmal, dass anstelle der verworfenen Königin Vasti, die auf dem Feste des Ahasveros ihre Schönheit nicht allen zeigen wollte, Esther, das ist Hadassah, erwählt wurde, damit sie künftig die Königin sei. Nun lese ich aus Esther 2, Vers 1 bis 7. Nach diesen Begebenheiten, als der Zorn des Königs Ahasveros sich gelegt hatte, gedachte er an Vasti und an das, was sie getan und was sie über sie beschlossen worden war. Da sprachen die Diener des Königs, die ihn bedienten, man suche dem König Mädchen, die Jungfrauen sind und schön von Ansehen, und der König bestelle Beamte in allen Landschaften seines Königreiches, damit sie alle Mädchen, die Jungfrauen sind und schön von Ansehen, nach der Burg Susan in das Frauenhaus zusammenbringen, unter die Aufsicht Heges. Er hat auch noch den anderen Namen Hegai, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und man gebe ihnen Reinigungssalben, und das Mädchen, welches dem König gefallen wird, werde Königin an Vastis statt. Und das Wort gefiel dem König, und er tat also. Es war ein jüdischer Mann in der Burg Susan, sein Name war Mordokai, der Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes Kis, ein Benjaminiter, der aus Jerusalem weggeführt worden war mit den Weggeführten, die mit Jekonja, dem König von Juda, weggeführt wurden, welche Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte. Und er erzog Hadassah, das ist Esther, die Tochter seines Oheims, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Das heißt natürlich, sie hatte natürlich Vater und Mutter, aber ihre Eltern waren inzwischen gestorben und sie war eine Waise geworden. Und das Mädchen war schön von Gestalt und schön von Angesicht. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordokai sie als seine Tochter angenommen. In 12 Wörtern erscheint hier der Name ihres Pflegevaters, Mordokai. Wir hörten schon, dass dieser Name nach dem Aramäischen und Hebräischen bedeutete, selbst aus fließende Möhre oder zerriebene Möhre. Nicht die Möhre, wie ich schon sagen durfte, die durch Baumschnitte gewonnen worden ist, sondern die von Natur aus Wunden der Rinde ausfloss, und nur diese Möhre konnte als Bestandteil des heiligen Salböls verwendet werden, mit dem Könige, Priester und Propheten gesalbt wurden, weshalb auch unser Herr Jesus der Gesalbte heißt, Hamaschiach, der Messias. Und so ist das ja auch bei uns, ich durfte das schon bezeugen, dass die Geistessalbung auch bei uns mit selbst aus fließender Möhre, mit der Bitterkeit der Leiden eng verbunden ist. Und wir haben vielleicht dann mehr Einfluss aufgrund der Geistessalbung in der Gemeinde Gottes, so dass wir der Menge unserer Brüder wohlgefallen, wenn auch wir die Leiden um Christi willen annehmen und im Leiden stehen. Mordokai, so heißt es in 12 hebräischen Wörtern, wie sollte es anders sein? Mordokai ist ja ein Bild Israels. Mordokai, der Sohn Jairs, das heißt des lichtspendenden, aufstrahlenden, erscheinenden. Ich denke hier an das Wort aus Maleachi 4,2, euch, die ihr seinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Flügeln. Also ein wunderbarer Name, der Sohn des Lichtspendenden, des Sohnes Simeis, da stutzen wir, denn dieser Vorfahre Mordekais war es ja gewesen, der dem David auf dem Wege seiner Flucht fluchte und ihn einen blutbesudelten Hund nannte. Wir kennen vielleicht alle diese Stelle. Und dann ist er ein Sohn Kis des Benjaminiters. Er stammt also aus dem Geschlecht Sauls. Und deshalb muss er dann auch die Rache an Amalek vollziehen, die Saul nicht vollzogen hat. Saul hat ja Agag, den Fürsten der Amalekiter, verschont und ganze Teile dieses Volkes. Übrigens auch Saulus von Tarsus stammt aus diesem Geschlecht. Er ist ja auch ein Benjaminiter. Und dieser Mordokai ist nun Onkel, das heißt Ziehvater und Erzieher der verwaisten Esther. Ich möchte einmal sagen, er ist der erste Erzieher. Wir werden ja dann noch hören, dass sie nach dem heutigen Thema in eine andere Schule versetzt wird, in eine andere Erziehung. Wir schauen in Mordokai Israel, das noch im Gericht steht. Er sitzt ja in Sack und Asche im Tore des Königs, während Esther schon in königlichem Glück und Glanz steht und ihre Abkunft verborgen hält, damit keiner weiß, dass sie eine Jüdin ist, die zur Königin erwählt ist, ist Mordokai noch in Vergessenheit und Leiden. Er sitzt im Tore des Königs in Sack und Asche. Das darf ich schon einmal vorgreifen. Er ist ja wirklich ein Thronanwärter, so wie Israel auch ein Thronanwärter ist für das Reich des Messias. Im Tore sitzen heißt Amt und Würden haben. Im Tore saßen die Richter, die Regenten, die Verwalter einer Stadt, und dort hielt der König auch Audienz ab. Und da geziemte es, sich in königlicher Kleidung und in seinem besten Schmuck dort zu weilen und nicht in Sack und Asche. Esther ist schon erhoben, so wie die Gemeinde, nachdem Israel verworfen worden ist wegen des Unglaubens, durch ihren Unglauben vorgezogen worden ist, und durch ihren Fall ist uns, den Nationen, das Heil zuteil geworden. So sagt es Paulus im Römerbrief. Ich erinnere mich noch an eine Fahrt mit dem ersten Hausvater dieses Hauses, Robert Schad. Er wollte uns eine Freude machen und ist mit uns nach Straßburg gefahren. Und er hatte einen VW, die Fahrt war nicht sonderlich schön, denn er ist mit diesem VW gefahren wie mit einem Panzer im Angriff. War also lebensgefährlich. Und wir erinnern uns immer wieder gerne an diesen Bruder, mit dem wir eng verbunden waren. Als wir dann im Straßburger Münster waren und dort auch die wertvollen Plastiken sahen, da hat er gesagt, jetzt dürft ihr euch was kaufen. Da haben wir uns was gekauft. Eine Postkarte von jener denkenswerten Plastik am Portal des Straßburger Münsters, wo der Künstler zwei Frauengestalten dargestellt hat. Einmal die Ekklesia, die Gemeinde. Eine ziemlich arrogante Frau, Das Herz des Künstlers muss auf der Seite der anderen gewesen sein. Sie steht dort mit dem Kreuzesstab, der Kreuzesfahne und trägt stolz und selbstbewusst in ihrem anderen Arm den Abendmahlskelch und schaut verächtlich auf die andere hinab. Und die andere ist Synagoge. Mit einem zerbrochenen Stab, mit einer zerrissenen Torarolle in der anderen Hand und mit einer Binde um die Augen, weil ja bis heute eine Decke über ihrem Herzen liegt, so dass sie das Geheimnis des Messias Jesus nicht schauen. Also, Ekklesia und Synagoge. Das darf ich hier dafür setzen, dass ich gesagt habe, Esther ist schon in Würden, in königlichem Glück und Glanz und wird erzogen als zukünftige Königin für den König, während Mordecai noch in Vergessenheit und Leiden in Sack und Asche im Tore des Königs sitzt, bis heute. Und dann hören wir aus dem Text, den ich gelesen habe, den vollen Namen der Esther. Hadassah, das ist Esther. Sie hat ja zwei Namen und diese beiden Namen ergeben als Zahlwert 8 mal 144, 8, das ist die Zahl der Neuzeugung, und 144, 12 mal 12, erinnert uns an die 144.000 Erstlinge aus Israel, die ja auch einmal durch die Entrückung noch der vollendeten Gemeinde hinzugefügt werden. Der Zahlwert des Namens Esther, 661, ist derselbe Zahlwert wie Shoshana. Shoshana, auch der Name von Susan, der Hauptstadt in dieser Geschichte, ist die Passalilie oder die Lilie. Das ist von Bedeutung. Wir haben ja gehört, dass die Mahlzeit der Esther, die sie bereitet, um dort vor dem König in einer Audienz die Mordpläne Hamans in seiner Gegenwart aufzudecken, zum Passafeste stattfindet. Also haben die Juden die Esther in eine enge Beziehung zum Passafest gesetzt. Shoshana, die Passalilie. Und im jüdischen Gebetsbuch zum Purimfest heißt es bezüglich Israels, sie sei die Lilie Jakobs. Und wir haben vier Psalmen, das darf ich einmal nebenbei sagen, Psalm 45, 69, 60 und 80, die diese Überschrift der Passalilie haben und die deshalb zum Passafest gelesen werden, entweder die Überschrift nach Shoshanim, Lilien, nach Shushan Edut, die Lilie der Wahrheit, und nach Shoshanim Edut, Lilien der Wahrheit, zum Passafeste gelesen. Das ist dann etwas für Sie, wenn Sie die Tonbänder haben, da dürfen Sie dann dem Redner das Wort verbieten und dürfen dann schnell einmal diese vier Psalmen lesen. Dann füllt sich das Ganze. Der zweite Name ist Hadassah. Das ist Esther, die Tochter Abichails, so heißt es im Text. Zu diesem Namen Hadassah möchte ich kurz etwas sagen. Hadassah ist die Myrte, nicht verwechseln mit Myrrhe, die Myrte. Myrte oder Hadassah heißt auch die Verborgene, weil diese Pflanze, diese immergrüne Pflanze, die da duftet mit dunkelgrünen, glänzenden Blättern, in der Verborgenheit des Talgrundes wächst, und zwar in niedrigen Büscheln in einem wasserreichen Grunde. und wegen ihres Duftes wird diese Myrte bei Hochzeitsfesten gebraucht und besonders zum Feste Laubhütten, das ja für die Juden ein Bild ist für das kommende Königreich des Messias, das mit der Hochzeit des Lammes anhebt, wo die Braut wieder dem König zugeführt wird. Und die Braut ist nicht die Gemeinde, sondern das erneuerte Israel. Zu dieser Myrte im Talgrund Hadassah, die dort verborgen wächst, möchte ich lesen, Sahaja 1, 8 bis 13. Ich schaute des Nachts und siehe ein Mann, der auf einem roten Rosse ritt, und er hielt zwischen den Myrten, welche im Talgrunde waren, und hinter ihm waren rote, hellrote und weiße Rosse. Und ich sprach, mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ich will dir zeigen, wer diese sind. Und siehe, der Mann, der zwischen den Myrten anhielt, antwortete und sprach, diese sind die, welche Jahwe ausgesandt hat, um die Erde oder besser noch das Land zu durchziehen. Das hebräische Eres heißt weniger die Erde im Sinne des Globus, sondern das Land. Und sie antworteten dem Engel Jahwes, der zwischen den Myrten anhielt, und sprachen, wir haben das Land durchzogen, und siehe, das ganze Land sitzt still und ruhig. Das ist ja heute noch nicht der Fall. Aber es wird ja die Zeit kommen nach 1. Thessalonicher 5, 3, wo die Söhne Israels sagen werden, Friede und Sicherheit. Und dann kommt plötzlich das Verderben aus dem Norden über sie, die geballte Feindesmacht. Da hob der Engel Jahwes an und sprach, Jahwe, der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht Jerusalems und der Städte Judas erbarmen, auf welche du gezürnt hast diese 70 Jahre und scheinbar auch bis heute? Und die Städte Judas, das sind die Städte, die heute im Lande der Väter die Araber innehaben, bis auf wenige Siedlungen der Israeliten im eigentlichen Kernland Jehovas. Denn Judäa und Samaria ist das Land der Väter, das dem Herrn gehört. Nicht den Arabern, auch nicht den Juden, sondern dem Herrn. Und deshalb ist es Land Israels. Wie lange noch soll das Ganze dauern, sagen auch wir heute manchmal. Uns geht es ja nicht schnell genug. Und Jahwe antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche Worte. Ach, was ist das doch. Hier haben wir einmal eine Stelle in der Bibel, wo wir erfahren, dass der Herr auch die Engel tröstet, wenn sie bekümmert sind um Israel und sein Leiden. Wie viel mehr tröstet er auch uns in unserer Not. Diese Myrte im Talgrund kann uns erinnern an das Tal des Todesschattens, Psalm 23, an das Baka-Tal der Tränen, Psalm 84, an das Tal der Trübsal, das Tal Achor, das aber dann von dem Herrn am Ende der Zeiten zu einer Türe der Hoffnung wird. Und das sehen wir in der Hadassah, in ihrem ersten Namen, Israels Erstlinge, in der Drangsal, verborgen, aber unvergessen. Und ich möchte hier immer wieder die Stelle nennen aus 1. Korinther 12, 13. Seien wir nun Juden, glaubende Erstlinge aus den Juden oder Glaubende aus den Nationen. Wir sind durch ein und denselben Geist zu ein und demselben Leibe getauft. Kann man das klarer sagen? Ich glaube wohl kaum. Und dennoch wird in unseren Kreisen kolportiert, dass die glaubenden Juden in der Gegenwart nicht zum Leib Christi gehören. Und dann macht man im Leibe Christi auch noch verschiedene Eliten auf, verschiedene Strömungen und Berufungen und Auserwählungen. Natürlich aufgrund der Erkenntnisse. Paulus sagt etwas anderes. Grundlage für die Zugehörigkeit zum Leibe Christi ist der Heilige Geist und sonst gar nichts. Und wer wiedergeboren ist und im Glauben steht an Jesus, den Herrn, gleichgültig auf welcher Wachstumsstufe, gleichgültig mit welchen Gnadengaben er begabt ist, gehört als Glied zum Leibe Christi und so auch die Erstlinge aus Israel. Und so werden auch einmal die 144.000, die aus dem orthodoxen Sonnenweib unter Schmerzen und Geburtswehen herausgeboren werden, entrückt werden und mit der Gemeinde vollendet werden. Sie werden nicht ohne uns vollendet. Das heißt, mit uns Hadassah, die eine Hälfte der Gemeinde, Esther, die andere Hälfte. Es ist ja eine Person, aber mit zwei Namen. Das sind nun die Glaubenden aus den Nationen. Esther heißt Glanzstern. Der Glanzstern, der in einer dunklen Welt leuchtet, bis der Morgenstern aufstrahlt, bis der Christus kommt und seine Ankunft uns schauen lässt. Wenn wir so wollen, ist sie die geheimnisvolle Ayelet Hashachar, die Hindin der Morgenröte, von der im Psalm 22 geredet ist. Glanzstern, die Erstlinge aus den Nationen, die des Glaubens Abrahams sind. Und so wird Israel unter drei Bildern geschaut, als Sand am Ufer des Meeres der Nationen, als Staub der Toten Israels, die im Scheol liegen und auferweckt werden am Ende der Tage, und als Sterne, und damit sind die gemeint, die des Glaubens Abrahams sind, aus den Nationen. Dazu möchte ich aus Philipper 2 das bekannte Wort lesen, ab Vers 14. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, damit ihr unverklagbar und durchsichtig seid oder sonnenklar seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten einer verdrehten und verkehrten Generation. Unter ihr strahlet ihr auf als Himmelslichter im Kosmos. In einem dunklen Kosmos, der noch im Bösen liegt. Wir leben nicht am Tage, sondern wir leben heilsgeschichtlich mitten in der Nacht, die auf Mitternacht zugeht. Wir sind aber Söhne des Tages, Sterne am Gotteshimmel. Und wir sind es umso mehr, wenn wir das Wort des Lebens darstellen, so wie es Paulus sagt. Er hat sicher auch an Daniel 12,3 gedacht, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie Sterne, immer und ewiglich. Sterne in einer dunklen Nachtzeit, die ihr Licht zum Leuchten von der Sonne empfangen. Wir haben nur geliehenes Licht. Wir sind keine Sonne. Das ist Jesus Christus. Eine Person mit zwei Namen. Die eigentliche Problematik des Epheserbriefes ist das Verhältnis zwischen glaubenden Juden und Glaubenden aus den Nationen. Und in immer neuen Anläufen und Gedankengängen stellt Paulus dieses Thema dar, die Einheit der Gemeinde aus Juden und Heiden. Epheser 4, 4 bis 6, da ist eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe der Gemeinde aus Juden und Nationen, ein Gott und Vater, der über allen thront und der durch alle wirkt und der durch seinen Geist in allen wohnt. Und deshalb komme ich nicht umhin, im Blick auf diese Erstlingsgemeinde, die Gott durch sein Wort gezeugt hat, als eine gewisse Erstlingsfrucht seiner ganzen Kreatur, dass diese Gemeinde auch nur bedient wird mit einem Evangelium, mit dem Evangelium Gottes über seinen Sohn, dessen Inhalt nicht Paulus ist, sondern Jesus Christus. Auch wenn Paulus dieses Evangelium in einer vorzüglichen Weise ausgerichtet hat. Kein anderes Evangelium, sagt Paulus in Galater 1. Es ist eine frohe Botschaft. In Kapitel 2 lasen wir, Esther, das ist Hadassah, ohne Vater und Mutter. Wir haben das schon richtig gestellt. Aber da ist es etwas Eigenartiges um die Inspiration der Heiligen Schrift. Selbst das Schweigen der Heiligen Schrift ist inspiriert. Wenn es einmal von Melchisedek heißt, dass er ohne Geschlechtsregister sei, ohne Vater und Mutter, ohne Anfang und Ende des Lebens, dann bedeutet das nicht, dass er ein Engel war, sondern dann bedeutet das, dass die Heilige Schrift nichts von seiner Geburt und von seinem Tod berichtet, nichts von seinen Eltern berichtet, und nicht von seinem Geschlechtsregister. Und dass er durch dieses Schweigen der Heiligen Schrift dem Sohne Gottes gleichgemacht worden ist, dem erhöhten Sohn Gottes, der Priester und König ist. Inspiriertes Schweigen. Das war die Inspirationserfassung der Apostel. Und so ist es auch hier. Wir dürfen hier etwas sehen in dieser Esther, die für uns zu einem Bilde der Gemeinde aus Juden und Heiden wird. Da möchten wir einmal sagen, wer ist denn ihr Vater, ihr eigentlicher Vater? Johannes 1, 12 bis 13. Er kam in sein Eigentum, jedoch die Seinigen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht oder Rechtsbefugnis, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt noch aus dem Willen eines Mannes, sondern unmittelbar aus Gott geboren sind. Da haben wir den Vater der Gemeinde. Und was ist die Mutter? Da gibt es ein ganz eigenartiges Wort in Galater 4, Vers 26. Aber das Jerusalem droben ist frei. Welche ist unser aller Mutter? Gleichsam das gebärende himmlische Zentrum für die Gemeinde aus Juden und Heiden, das himmlische Jerusalem, wo heute schon die Erstgeborenen sind und die Gemeinde der Erstlinge in den Himmeln. Denken Sie einmal über dieses Wort nach. Und dieses himmlische Jerusalem wird in der Esther-Geschichte vorgeschattet durch Susan, die Hauptstadt mit dem Namen der Passalilie. Ich möchte einmal lesen aus Esther 3, Vers 13 bis 15. Und die Briefe, das heißt die Briefe, die die Ermordung der Juden anordneten, wurden durch die Eilboten in alle Landschaften des Königs gesandt, um alle Juden zu vertilgen, zu ermorden und umzubringen. als ob da ein Wort nicht genügen würde. Vom Knaben bis zum Kreise, Kinder und Frauen, an einem Tage, nämlich am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und um ihre Habe zu plündern. Und auf dass der Befehl in jeder einzelnen Landschaft erlassen würde, ward eine Abschrift des Schreibens allen Völkern bekannt gemacht, damit sie auf diesen Tag bereitstünden, also schon ihre Messer wetzen. Die Eilboten zogen auf das Wort des Königs eilends aus, und der Befehl wurde in der Burg Susan erlassen, und der König und Haman saßen und tranken. Aber die Stadt Susan war in Bestürzung. Da dürfen wir etwas sehen von den Himmelswelten und ihrem Mitleiden, aber auch ihrem Mitloben bei der dramatischen Auseinandersetzung zwischen dem Mordokai Christus und dem Haman Satan und ihren irdischen Bevollmächtigten. Einerseits die, die den Geist Christi in sich tragen, andererseits die Marionetten Satans auf Erden in der Verfolgung Israels, deren es so viele gegeben hat. Dann noch die andere Stelle vom Lobe der Stadt Susan, Esther 8, 15 bis 16. Und Mordokai ging von dem König hinaus in königlicher Kleidung, von Purpur, blauer und weißer Baumwolle und mit einer großen goldenen Krone und in einem Mantel von Byssus und Purpur. Er war ja geehrt worden. Und die Stadt Susan jauchzte und war fröhlich. Den Juden war Licht und Freude und Wonne und Ehre zuteil geworden. Und so weiter. Das Jauchzen der Himmelswelten. Ich denke hier an Offenbarung 18, 20. Sei fröhlich über sie, o Himmel, nämlich über das gerichtete Babylon, und ihr Heiligen und ihr Apostel und ihr Propheten, denn Gott hat euer Gerichtsurteil an ihr vollstreckt. Das heimliche Gerüst der ganzen Apokalypse, der ganzen Offenbarung des Johannes, sind Hymnen, sind Loblieder, die im Himmel gesungen werden. Ich habe deren 14 gezählt. Machen Sie sich einmal die Mühe. Lob der Himmelswelten darüber, dass Gott die Dinge zu einem Abschluss bringt in Gericht und Gnade und endlich die Weltregierung ergreift. Also auch hier die Stadt Susan, ihre Bestürzung, aber auch ihr Jauchzen. Nun, wir haben schon auf Mordokai hingewiesen, der erste Erzieher der Esther und der Hadassah ist. Mordokai weist uns darauf hin, dass die Erstlingsgemeinde aus Juden und Heiden von Israel herstammt. Wir haben schon vielfach etwas dazu gesagt, auch gestern Abend schon, dass wir eingepflanzt sind in den edlen Ölbaum als die Wildlinge eines wilden Ölbaums, damit wir seiner Segnungen teilhaftig würden. Sogar Jesus war ein Jude, das hat jetzt sogar der Papst entdeckt in einer Enzyklika. Reichlich spät. Die Apostel waren alle Juden, Jehudim. Und die Bibelschreiber auch. Ich glaube nämlich, dass Lukas, der Erleuchtete, zu Griechisch eine Übersetzung von Aaron, ein Proselyt war, einer aus den 12 Stämmen, der sich der Synagoge wieder angeschlossen hatte. Aber lassen wir das einmal beiseite. Dieser Erzieher arbeitet an der Esther. Wir haben schon darauf hingewiesen, auf den ersten Erzieher, den die unmündigen Söhne haben, nämlich die Tora, das Gesetz, wo die Grundlagen für den Empfang des Heils gelegt werden, nicht das Heil. Das ist gar nicht die Aufgabe des Gesetzes, sondern die Überführung von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, damit wir Menschen überhaupt wissen, was Sünde sei. Und heute, wo die Leute keinen Katechismus mehr kennen und keine Gebote mehr kennen und kein Altes Testament mehr kennen, wissen sie überhaupt nicht mehr, was Sünde ist, und deshalb laufen unsere Evangelisationen ins Leere. Augustinus und Luther und Wesley und wie sie alle heißen, sind zusammengebrochen im Scheinwerferstrahl des Gesetzes über ihrer Sünde und wurden so gnadenhungrig und gnadenfähig. Heute sind das ja alles nur noch Kavaliersdelikte und Dinge auf dem Wege der Selbstverwirklichung. Ja, Galater 3, 24 heißt es, die Tora, das Gesetz, war ein Erzieher, ein Pädagoge auf Christus hin. Dieser Erzieher sollte uns also vorbereiten und empfänglich machen für das Heil in Christo Jesu. Freilich, wenn die Söhne dann unmündig werden, werden sie aus dieser ersten Erziehungsschule entlassen. So wie die Esther auch. Sie kommt ja dann in eine andere Schule, zu einem anderen Erzieher. Aber wir wollen beides zusammen sehen. Wenn Sie in Ihrer Luther-Übersetzung Zuchtmeister finden, dann denken Sie immer an einen Prügelpädagogen. Bitte streichen Sie sich das. Im Grundtext steht Pädagoge. Und die Sklaven, die in der damaligen Zeit diesen Pädagogendienst an den Kindern vermögender Griechen leisteten, waren oft hochgebildete, weise Leute mit hervorragenden Fähigkeiten. Das ist der erste Erzieher. Und nun kommt Hadassah Esther in eine andere Schule, zu einem anderen Erzieher, in die Schule Hegais, in die neue Pädagogik des Heiligen Geistes. Und deshalb knüpft der Heilige Geist daran an, indem er auch zunächst überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, aber so dann dieses Werk fortführt. Wir werden dann die Stelle noch lesen. Heges oder in der anderen Schreibweise Hegai, der Vorstand des Frauenhauses, hat den Zahlwert 9, beziehungsweise im anderen Namen den Zahlwert 18, das ist 2 mal 9. 9 ist ja die Zahl der Geistesfrucht, die der Heilige Geist in uns ausgestalten will. Und 18 oder 2 mal 9 sind die 18 Geistes- und Gnadengaben, die die Apostel im Neuen Testament erwähnen. Ich möchte dazu einen Vers lesen, zu dieser Schule des Heiligen Geistes, in der wir hoffentlich alle stehen. Seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort, dass er werde mein Regierer durch die Welt zur Himmelspfort, dass er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht, das des Todes Macht zerbricht und die Hölle selbst Macht stille. Alles Ding wird seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Aber dann auch seine Strafen, seine Schläge, ob sie mir gleich bitter sind, dennoch, wenn ich's recht erwäge, sind es Zeichen, dass mein Freund, der mich liebet, mein Gedenke, und mich von der schnöden Welt, die uns hart gefangen hält, durch das Kreuze zu ihm lenke. Alles Ding wird seine Zeit, Gottes lieb in Ewigkeit. Hegai heißt zu Deutsch der Erwägende, der Betrachtende, der Leise, der Stille. Und das ist wirklich der Weg des Heiligen Geistes und die pädagogische Methode des Heiligen Geistes in der Gegenwart, der in uns allen nach dem Niedrigkeitsweg des Sohnes Gottes seinen Niedrigkeitsweg in uns geht, sodass wir ihn sogar dämpfen und betrüben können und Gott verhüte es sogar löschen. Und der selbst dann, wenn wir beten, unsere törichten Gebete mit unaussprechlichem Seufzen vor den Thron des Vaters trägt und sie dort in einer gotteswürdigen Weise umgewandelt dem Vater darzubringen. Er arbeitet nun anders. Der Erwägende, er bedenkt die Dinge. Denn Hegai weiß, was fehlt und was fortgetan werden muss. Und in der Stille geistlicher Pädagogik bereitet er nun die Esther für den König und für seine Ziele zu. Und so hat es ja der Apostel Paulus in 2. Korinther 11, 2 gesagt, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Das ist das Bemühen des Heiligen Geistes. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, auch eure Gedanken verderbt werden, weg von der Einfalt gegenüber dem Christus. Hegai, der Leise, der Stille, der weiß, was fehlt und was fortgetan werden muss und der uns zubereitet möchte, in uns ausgestalten, alles, was wahr ist, alles, was würdig ist, alles, was gerecht ist, alles, was rein und lieblich ist, alles, was wohllautet, was eine Tugend oder Charakterstärke ist und was lobenswert ist in den Augen Gottes. Und dieser Hegai hat nun noch einen Diener, der mitwirkt. Schaschka, zu Deutsch der Lernbegierige oder der Diener der Schönen. Und darin sehe ich nun jene Hirten und Lehrer, die im Dienste des Parakleten, des Heiligen Geistes, dessen Bemühen in der Gegenwart an der Gemeinde Gottes auswirken. Und je näher wir der Wiederkunft Christi kommen, umso mehr bedürfen wir der Dienste der Hirten. So sagt es der Hebräerbrief. Deshalb sollte Lehrdienst immer verbunden sein mit Hirtendienst. Und wenn wir Johannes 16 hiermit heranziehen, dann wird uns noch einmal das ganze vielfältige Bemühen des Hegai, des Heiligen Geistes, deutlich. Er lehrt alles und erinnert an alles Jesus Wort. Zweitens, er überführt von Sünde. Drittens, er überführt von der Gerechtigkeit Gottes. Viertens, er überführt auch vom Gericht. Gerichtsbotschaft sollte bei unserer Verkündigung niemals fehlen, auch beim Glauben an die Allaussöhnung. Er leitet in den Vollumfang oder in das Ganze der Wahrheit hinein. Er verkündigt das Zukünftige prophetisch. Und die Summe aller seiner Tätigkeit wird in der 7. Aussage getroffen, er verherrlicht Jesus, er verherrlicht den König. Und so sollten alle Dienste in der Gemeinde Jesu dazu dienen, den König aller Könige, den Herrn Jesus, groß zu machen, groß vor die Herzen zu stellen, zu verherrlichen. Das ist das Bemühen des Heiligen Geistes, und wir sind schändliche Diener am Wort, wenn wir das nicht tun, wenn Jesus durch uns nicht groß gemacht wird. Aber dann heißt es in Kapitel 2, Vers 15 bis 17, sie, die Esther, verlangte nichts außer dem, was Hegai ihr gab. Ach, wäre das doch auch bei uns so, dass wir dieses sehnliche Verlangen haben, dass wir nichts verlangen von Gott außer dem, was der Heilige Geist in unserem geistlichen Werden, in unserer geistlichen Biografie in uns ausgestalten möchte. Und wie weit bleiben wir alle dahinter zurück? Auch in unseren Gebeten. Esther verlangte nichts außer dem, was Hegai ihr gab. Und in Vers 13 heißt es, es ward ihr alles gegeben, was sie verlangte, um es aus dem Frauenhaus in das Haus des Königs mitzunehmen. Epheser 1,1, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen inmitten der Himmelswelt. Und das, was er uns hier gibt, an Geistes- und Gnadengaben, und was er in uns ausgestaltet, das werden wir einmal mitnehmen, gleichsam aus dem Frauenhaus der Pädagogik des Heiligen Geistes in das Haus und in den Palast des Königs. Davon wird nichts verloren gehen. 12 Monate steht Esther Hadassah in der Zubereitung. Es wird gesagt, 6 Monate sei sie vor allem mit dem Myrrenöl gesalbt worden und bedient worden. Also die hatten noch Zeit. Das war eine kosmetische Behandlung ersten Ranges. Das Myrrenöl ist ja die Geistessalbung, die auf dem Weg der Leiden errungen wird. 1. Petrus 4, 13 bis 14 steht ein wunderbares Wort, dass wenn wir unsere Leiden als Leiden des Messias annehmen und dem Vater dafür danken, dass dann der Heilige Geist in seinem unablässigen Bemühen an uns einmal zur Ruhe kommt und ausruht auf uns. Dann hat er nämlich ein wesentliches Ziel erreicht. Fast möchte ich sagen, gönnen wir das doch dem Heiligen Geist. Myrrenöl der Leiden. Und dann 6 Monate, wo diese Frau bedacht wird, mit ihren anderen Frauen, die dort sind im Frauenhaus, mit Gewürzen, mit Duftölen, mit Balsamsalben. Da denken wir wieder an das Wort des Apostels Paulus, dass wir um Christi willen ein duftender Wohlgeruch sein sollen. Den einen ein Geruch des Lebens zum Leben, denen, die errettet werden, den anderen, die verloren gehen, durch die Verkündigung des Evangeliums ein Geruch des Todes zum Tode? Ja, das ist wahr. Und das sollten Verkündiger des Wortes Gottes wissen. Immer wo das Wort Gottes verkündigt wird, geschehen Entscheidungen des Lebens zum Leben, Gott sei Dank, aber auch Entscheidungen zum Tode, wo Menschen innerlich die Botschaft ablehnen, sich abkapseln und sagen, nein, das ist nichts für mich, das möchte ich nicht. und dann Balsamsalben. Die Balsamsalbe, das war ja eine Salbe zur Behandlung der Wunden, zur Heilung der Wunden. Ja, da dürfen wir daran denken, dass alle Wunden, die der lebendige Gott uns geschlagen hat, er mit seiner göttlichen Balsamsalbe heilen wird und verbinden wird. Und das wird er auch am Volke Israel tun. Da wird er viel zu tun haben, viel zu tun. Da wird die Sonne an einem einzigartigen, denkwürdigen Tage siebenfach heller erstrahlen als sonst. An jenem Tage, da der Herr die Wunden seines Volkes heilen und verbinden wird. Reinigung und Zubereitung durch Gericht und Gnade, durch Nordwind und Südwind, durch Leiden, in denen wir Wunden empfangen, die oftmals Narben zurücklassen, im Kampf des Glaubens, aber auch Heilung erfahren, durch Bitterkeit, aber auch, dass wir zu einem Wohlgeruch Christi werden, gereinigt durch diese Behandlung und Pädagogik des Heiligen Geistes, eine Reinigung im Blick auf die Darstellung vor dem König und der Enthüllung unserer inneren Schönheit, die wir durch Christus Jesus erlangt haben, vor seinem Thron. Epheser 5, 26, wir werden täglich gereinigt im Wasserbad des Wortes. Das zumindest dürfte Ihnen geschehen in diesen Tagen, Reinigung im Wasserbad des Wortes. Zu jenem Ziel, dass die Gemeinde einmal von dem Christus vor dem Thron des Vaters dargestellt werden könne, vor dem König aller Könige, ohne Flecken, ohne Runzeln und ohne dergleichen etwas. Und ein jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich, gleich wie auch der Christus rein ist. Und deshalb sollten wir uns reinigen von jeder Befleckung des Geistes und des Fleisches. 2. Korinther 7, 1. Der Heilige Geist stellt uns alles dazu zur Verfügung. Kapitel 2, 15 bis 18 schildert uns dann das Offenbarwerden der Esther vor dem König. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abichails, des Oheims Mordekais, welche er als seine Tochter angenommen hatte, dass sie zu dem König kommen sollte, verlangte sie nichts, außer was Hegai, der königliche Kämmerer, der Hüter der Frauen, sagte. Und Esther erlangte Gnade in den Augen aller, die sie sahen. Und Esther wurde zu dem König Ahasveros in sein königliches Haus geholt. Im 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahre seiner Regierung. Der Termin steht fest, den Gott in seiner eigenen Machtvollkommenheit festgesetzt hat. Der Termin der Wiederkunft Christi, wo auch wir in das königliche Haus geholt werden. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen, und sie erlangte Gnade und Gunst vor ihm, mehr als alle die Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis statt. Und der König machte allen seinen Fürsten und Knechten ein großes Gastmahl, das Gastmahl Esthers, und er gab den Landschaften einen Steuererlass und gab Geschenke nach der Freigebigkeit des Königs. Das ist das Offenbarwerden der Esther und damit der Triumph der Gemeinde, der darin dargestellt wird Und dieser Triumph der Gemeinde ist der Triumph der erziehenden Weisheit Gottes und des erziehenden Heiligen Geistes. Ich denke hier an Römer 11, Vers 25 bis 26, wo davon gesprochen wird, dass das Pleroma der Völker, die Fülle, der edelste Ertrag aller Nationen, eingehen wird in die Herrlichkeit Gottes, in die Herrlichkeit seines Christus. Und das ist die Gemeinde. Und dass dann ganz Israel gerettet wird. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz ein paar Punkte ihres Werdegangs kennzeichnen. Wir alle haben ja nicht nur eine Biografie, mit der wir uns bewerben, als Manager oder als Tankstellenbediener oder als sonst etwas, sondern wir haben auch eine andere Biografie, eine geistliche Biografie, die wir entfalten unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Das Erste. Esther verbirgt lange ihre Abkunft. Zweitens. Sie hält heimlich ihre Hand über den trauernden Zions, über Mordekai, der in Sacktuch und Asche im Tore sitzt. Und sie hält Verbindung mit ihm durch Hattak, zu Deutsch den Schmelzer. Das ist der Bote der Esther. Hattak 5x5x17, Gnade um Gnade bis zur geistlichen Vollendung. Drittens, Mordekai gebietet der Esther, sich für Israel zu verwenden. Und sie zögert anfänglich und verweigert sich dieser Bitte. So wie sich die Gemeinde Jesu in der ersten Phase ihrer Kirchengeschichte mehr und mehr von Israel gelöst hat, ja sogar die Synagoge Israel bekämpft hat und die Juden verfolgt hat. Das wäre Kirchengeschichte Nummer 1. Dazu lese ich aus Esther 4, einmal einen längeren Abschnitt, Vers 6 bis 17. Da ging Hattak zu Mordekai hinaus auf den Platz der Stadt, der vor dem Tore des Königs lag. Und Mordekai berichtete ihm alles, was ihm begegnet war. Und den Betrag des Silbers, welches Haman versprochen hatte, in die Schatzkammern des Königs für die Juden darzuwegen, um sie umzubringen. Auch gab er ihm eine Abschrift des in Susan erlassenen schriftlichen Befehles, sie zu vertilgen, um sie der Esther zu zeigen und ihr kundzutun und um ihr zu gebieten, dass sie zu dem König hineingehe, ihn um Gnade anzuflehen und für ihr Volk vor ihm zu bitten. Das wäre ja die Aufgabe der Gemeinde gewesen. Ich denke hier an Römer 11, 11 bis 14, sondern durch ihren Fehltritt ist den Nationen das Heil zuteil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun fürwahr der Apostel der Nationen bin, verherrliche ich meinen Dienst, ob ich auf irgendeine Weise mein Fleisch, das heißt die Israeliten, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen erretten möge. Zur Eifersucht reizen natürlich durch die Liebe des Christus. Nun lese ich weiter in Epheser 4, ab Vers 9, Esther 4, Entschuldigung, ab Vers 9. Und Hattak kam und berichtete der Esther die Worte Mordekais. Da sprach Esther zu Hattak und entbot ihn an Mordekai. Alle Knechte des Königs und das Volk der Landschaften des Königs wissen, das für einen jeden Mann und Frau, der zu dem König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen wird, ein Gesetz gilt, nämlich dass er getötet werde. Denjenigen ausgenommen, welchem der König das goldene Zepter entgegenreicht, dass er am Leben bleibe. Hebräer 1, das Zepter der Gerechtigkeit, das der Christus hat. Ich aber bin seit nunmehr 30 Tagen nicht gerufen worden, um zu dem König hineinzugehen, sagt Esther. Und man berichtete Mordekai die Worte Esthers. Das muss für ihn wie eine kalte Dusche gewesen sein, die er um Beistand suchte. Und Mordekai ließ der Esther antworten: Denke nicht in deinem Herzen, dass du im Hause des Königs allein vor allen Juden entkommen werdest. Was hat Arafat gesagt? Erst brennen die Synagogen und dann werden die Kirchen brennen. Glauben wir ja nicht, dass wenn wir heute Ökumene mit den Moslems machen und fleißig mit den Arabern halten, dass wir dann als Christen verschont werden und einen Ehrenpreis bekommen von ihnen. Denke nicht in deinem Herzen, dass du im Hause des Königs allein vor allen Juden entkommen werdest. Auch wenn wir verschweigen, dass wir mit Israel versippt und verschwägert sind, geistlicherweise. Denn wenn du in dieser Zeit irgend schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Orte her werden oder erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist? Ein Wort an die Gemeinde Jesu Christi? Da ließ Esther dem Mordekai antworten: Gehe hin, versammle alle Juden, die sich in Susan befinden, und fastet meinethalben und esset nicht und trinket nicht 3 Tage lang. Nacht und Tag, auch ich werde mit meinen Mägden ebenso fasten. Und alsdann will ich zu dem König hineingehen, was nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Das wäre dann die Möglichkeit zur Kirchengeschichte Nummer 2, dem endzeitlichen Handeln der Gemeinde gegenüber Israel, die Israel die Liebe des Messias entgegenbringt und die orthodoxen Juden zur Eifersucht anregt. Und deshalb unterstützen wir treue und glaubwürdige Brüder, die an Israel in Barmherzigkeit handeln, die ihnen nicht immer nur unsere Theologie aufdrängen wollen, sondern die in Liebe Liebestaten an ihnen tun. Und an Jerusalem, das gehört zu dem Wächterdienst der Gemeinde. Auch wir sind Wächter, die auf den Mauern Jerusalems stehen sollen und die den ganzen Tag und die ganze Nacht keinen Augenblick schweigen, von denen es in Jesaja 62, Vers 6 heißt: Ihr, die ihr Jahwe erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem befestigt und bis er es zum Ruhme macht auf Erden. Das wäre die Möglichkeit für die Gemeinde in der Endzeit. Wenn du es nicht tust, sagt Mordekai, dann wird vielleicht Israel den verfolgten Juden Errettung von einem anderen Orte her. Und so ist es dann auch wirklich gekommen. Jener Zionismus, der gegründet worden ist, vor allem durch einen liberalen Journalisten Theodor Herzl, begleitet von einem christlichen Propheten, der ihn in das Wort einführte, dann die Heimkehr Israels, begünstigt durch Weizmann, der durch seine Erfindung, die maßgeblich zum Sieg der Alliierten im Ersten Weltkrieg geführt hat, das Versprechen der Engländer bekam, niedergelegt in der Balfour-Deklaration, dass ganz Palästina Israel gehören soll. Jordanien, die Westbank und das heutige Israel. Dann aber haben sie in einem Wortbruch ohnegleichen die Balfour-Deklaration vernachlässigt und verleugnet. Wissen Sie, den Araberstaat gibt es längst, Jordanien, den hat es nämlich früher überhaupt nicht gegeben. Sie haben mein Land geteilt, sagt Gott im Propheten Joel. Sie, die Nationen, deshalb werde ich über sie kommen. Von einem anderen Orte her und zu diesem anderen Orte, der Israel ins Land getrieben hat, gehörten dann auch die Leiden in der Nazizeit. Gehörte dann auch der Beschluss der UNO, der ganz knapp ausgefallen ist und der den Juden das Land der Väter zugesichert hat, wenigstens zu einem geringen Teil. Und dazu gehörte natürlich auch der Fürstenengel Michael, der als der Wächter Israels für die Söhne seines Volkes streitet und der die Wege gebahnt hat, Errettung von einem anderen Orte her. Ach, dass doch heute die Gesinnung der Gemeinde gegenüber Israel diejenige ist, komme ich um, dann komme ich um. Dass wir alle eintreten zugunsten dieses Volkes, wenigstens in unseren Gebeten, aber auch in unseren unwissenden Gemeinden, die sich teilweise nur nähren aus der Quelle linksorientierter Medien, die voller Lügen über Israel sind und die zum Teil in arabischen Händen sich befinden und von ihnen finanziert werden. Auch CNN, der amerikanische Nachrichtensender. Eines möchte ich noch erwähnen. Der Sohn der Esther war Artaxerxes. Er ist der Artasasta, der in den Büchern Nehemia und Esra erwähnt ist und der die Rückführung Israels begünstigte und den Tempelbau, den neuen Tempel in Jerusalem. Und jetzt wissen wir, woher er diese Gedanken hatte. Er hatte sie gleichsam von seiner Mutter mit der Muttermilch eingesogen. Und sie hat ihn dahingehend erzogen. Ich möchte mit einem Gedicht schließen von Meta Häuser, die uns so manche Lieder geschenkt hat, aber dieses Gedicht wird Ihnen unbekannt sein. Armes Zion, traure nimmer, über deiner Mauern Trümmer strahlt der Hoffnung ewiges Licht. Berge weichen, Hügel wanken, doch Jehovas Heilsgedanken, seine Worte wanken nicht. Was die Seher dir verkündet, Volk dem Ewigen verbündet, endlich sollst du solches schauen. Bald in angenehmer Stunde wird zum neuen Friedensbunde sich dein Heilger dir vertrauen. Ewig will sich dir verloben, der dir tausend Liebesproben in der Zeiten Anfang gab. Deine Wüste soll erblühen, Sarons Rose wieder glühen unter seinem Hirtenstab. Wie wirst du in Wonne weinen, hast du erst erkannt den Deinen, der zu Heiden sich gewandt, der die Sünden gleich der Wolke tilgt und seinem Erstlingsvolke stets noch winkt mit treuer Hand. Lass dir unsere Schuld bekennen, die wir längst nach dir uns nennen, sündigten an Israel. Haben lang dein Volk gehöhnet, kalt zertreten, statt versöhnet, o vergib, Immanuel. Amen.